Herzlich willkommen in der Sportfamilie, dem Podcast für Fitnessrevolutionäre. Hier erwarten dich Interviews mit spannenden Menschen und Wissensfolgen mit direkt umsetzbaren Ideen zur Verbesserung deiner körperlichen, geistigen und emotionalen Fitness und Gesundheit.
Liebe Valeria, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Ich freue mich richtig heute auf das Gespräch. Auch in der Vorbereitung habe ich festgestellt, dass du ja auch tatsächlich einen wissenschaftlich ähnlichen Weg, auch wie ich, hattest. Deswegen ist es cool, dass wir uns da jetzt unterhalten können über ein cooles Thema, was wir angehen wollen. Vielleicht ein paar Worte zu dir, aber da kannst du auch gleich noch ergänzen. Wenn ich richtig recherchiert habe, dann hast du ja erstmal eine klassische Psychologie-Ausbildung gemacht, über Studium in Bachelor und Master, und bist dann im Rahmen von deiner Promotion wissenschaftlich tiefer ins Sportpsychologie-Thema eingestiegen. Hast dann in Köln promoviert und arbeitest eigentlich sehr eng an der Schnittstelle Leistungssport, Stress und Eltern. Und das ist eine super spannende Perspektive für uns, also gerade wenn wir uns jetzt im Rahmen von diesem Podcast und auch im Rahmen von dem Projekt, das daraus folgt, mit der Fragestellung beschäftigen, wie schaffen wir es, Kinder nachhaltig für Sport und Bewegung zu begeistern. Du arbeitest auch ziemlich eng mit Leistungszentren und Sportverbänden zusammen, also gerade auch mit der DFL bzw. mit dem DFB rund um die Nachwuchsleistungszentren im Fußball, und hast da auch schon einiges veröffentlicht, auch in dem Bereich. Also so aus meiner Sicht kann man sagen, du bist wirklich sportpsychologische Expertin, gerade für die Rolle der Eltern. Was meinst du, habe ich das gut auf den Punkt gebracht? Hast du noch was zu ergänzen zu dir und zu deiner Rolle?
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung und auch für die nette Vorstellung. Das kann ich so unterstreichen. Tut natürlich gut, wenn man hört, dass man auch von außen noch mal so als Expertin da angesehen wird in dem Bereich und dass auch die Arbeit da Interesse findet. Ja, was ich vielleicht noch ergänzen darf, ist, mir war während der Promotion oder auch jetzt darüber hinaus wirklich sehr wichtig, dass ich praxisnah arbeite, dass ich praxisnah forsche und dass wir Ergebnisse generieren, die wir eben in den breiten Alltag der Eltern und Familien oder Trainer und Trainerinnen, mit denen wir gearbeitet haben, auch zurückgeben können und dass die damit sozusagen etwas anfangen können in ihrem Alltag. Und ich glaube, da ist gerade die Zusammenarbeit mit dem DFB und der DFL wirklich nochmal hervorzuheben, weil wir da auch dieses Jahr im Januar ein Handbuch rausgegeben haben für die Eltern, die im Leistungszentrum sind mit ihren Kindern, im Fußballleistungszentrum. Jene, die neu kommen, aber auch die vielleicht schon länger dort sind und nochmal sich Informationen holen wollen. Und das war eine ganz tolle Initiative, um Eltern nochmal zu beteiligen und aufzuklären, und was auch gezeigt hat, dass durchaus Interesse besteht, Forschungsergebnisse in die Praxis nochmal zurückzugeben und da ein bisschen zu diskutieren.
Ich glaube, da sprichst du schon genau das Richtige an. Ich glaube, wir kommen auch später nochmal ein bisschen drauf zurück, die Praxisnähe. Also wie übersetzt man dann wissenschaftliche Erkenntnisse tatsächlich ins echte Leben der Eltern und Sportler? Ja, habe ich auch ein paar Gedanken zu, freue mich auch nachher darüber zu sprechen. Vielleicht zum Einstieg nochmal kurz der Rückbezug auf dich persönlich. Vielleicht kannst du ein paar Worte dazu sagen, so ein bisschen, wie deine eigene Sozialisation mit dem Sport ablief oder mit Bewegung allgemein, gar nicht nur Sport. Also klar, du forschst sehr im Leistungssport, aber so auf der einen Seite, wie bist du mit Sport in Berührung gekommen und was spielt Sport für eine Rolle für dich? Und vielleicht auch, hast du eine kleine Anekdote irgendwie von deinen ersten Berührungspunkten mit dem Sport oder überhaupt aus deinem Leben, was Sport und Bewegung betrifft? Muss jetzt nicht das Erste sein, aber was dir da so in den Sinn kommt, was bedeutet Bewegung und Sport für dich?
Da sind wir direkt tatsächlich genau im Thema drin. Ich habe das im Vorwort für meine Doktorarbeit nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen. Also ich komme aus dem Tennis, mit 4 Jahren angefangen, Tennis zu spielen. Und ich habe angefangen, Tennis zu spielen, weil mein Vater damals der Jugendwart war in unserem ortsansässigen Verein. Und so bin ich zum Tennis gekommen. So gab es auch viele Stunden, die wir als Familie auf dem Tennisplatz verbracht haben. Also meine Mutter war nicht ganz so involviert. Meine Schwester hat aber auch Tennis gespielt. Wir haben auch gemeinsam mit meinem Vater gespielt. Also es war eine sehr schöne und eine sehr prägende Zeit. Insgesamt hat Sport eigentlich in unserer Familie immer eine Rolle gespielt. Gar nicht unbedingt dieser Leistungsaspekt, aber einfach gemeinsame Familienzeit. mit sportlichen Aktivitäten zu verbringen, sei das jetzt Fahrradfahren, Inlinerfahren, Schwimmen gehen zum Beispiel gemeinsam. Also das war einfach, heute würde man sagen, eine Quality Time, die wir als Familie da verbracht haben. Und das war sehr, sehr schön. Das würde ich ja gerne für die Zukunft auch weiter behalten. Und ich glaube, mit einer der prägendsten Erfahrungen, die ich so im Sportbereich für mich persönlich gemacht habe, war, dass ich in meinem Auslandsjahr, 10., 11. Klasse in den USA, durfte ich im Highschool-Team Tennis spielen. Und das war was vollkommen Neues, die Art und die Struktur, wie Sport dort in den USA gelebt wird, sehr schulnah, sehr intensiv auch, was Trainingszeiten angeht und Turniere und Wettkämpfe, aber auch dieses Gemeinschaftsgefühl oder dass man an den Tagen, an denen man ein Turnier hatte, zum Beispiel in seiner Tennisuniform in die Schule gegangen ist und alle anderen gesehen haben, oh, heute ist Tennis und wir unterstützen die nach der Schule zum Beispiel. Das war wirklich eine einzigartige Erfahrung, die ich so sehr prägend immer noch in Erinnerung habe. Heute mit vielleicht ein bisschen fortschreitendem Alter und Berufsalltag ist Sport für mich ja ein guter Freizeitausgleich, um runterzukommen, Entspannung zu haben, um soziale Kontakte da zu pflegen. Da bin ich jetzt eher, ich sag mal, in einem gesundheitsförderlichen Bereich unterwegs. Ich mache gerne Yoga, ich gehe laufen, gehe ins Fitnessstudio. Also die unterschiedlichen Arten, die man da mal ausprobiert. Aber da ist weniger jetzt eigentlich ein Leistungscharakter noch im Vordergrund.
Ah, das ist spannend zu hören. Also vieles, was du da beschreibst, da finde ich mich auch selbst wieder. Ich habe dann auch später im Studium ja lange auch in den USA Fußball gespielt und Sport am College gemacht. Und gerade dieses Gemeinschaftsgefühl und das, was du beschreibst, am Game Day ist man in der Uniform sozusagen, in der Uni oder in der Schule unterwegs. Das ist schon was Besonderes, das prägt. Und gerade dieses Gemeinschaftsgefühl, was du ansprichst. Also das finde ich auch was, also da würde mich auch deine Perspektive interessieren. Das finde ich auch was, das war früher, als ich auch im Nachwuchsleistungszentrum gespielt habe, hat mir das immer ein bisschen gefehlt, dieses Gemeinschaftsgefühl. Und deswegen war das so ein prägender Kontrast, als ich dann in die USA gekommen bin und das zu erleben, so dieser Teamgedanke, das fand ich wirklich außergewöhnlich. Aber du hast auch recht, da musste ich gerade auch ein bisschen schmunzeln. Jetzt eben mit, sagen wir mal, Anfang, Mitte 30 ist man in einem Alter, wo Sport dann eher einen Gesundheitsaspekt hat. Ausgleich und sagen wir mal fit bleiben aus ja, gesundheitlichen Gründen, aber das ist auch in Ordnung.
Ich denke auch.
Dann vielleicht ein bisschen jetzt die Perspektive wechselnd von dir selbst zu deiner Arbeit. Also du beschäftigst dich ja viel in deiner Forschung mit ja, Stress von Eltern im dem Fall im Nachwuchsleistungsfußball, also in Nachwuchsleistungszentren von deutschen Bundesligisten. Aber wahrscheinlich ist auch das ein oder andere vielleicht auch übertragbar auf andere Sportarten im Leistungssportbereich. Vielleicht zum Einstieg da, was unterscheidet sich denn deiner Meinung nach, gerade wenn wir die Rolle der Eltern betrachten, hinsichtlich Unterstützung im Sport, jetzt den Breitensport, so wie es du beschrieben hast, hey, für dich war Sport immer Family Time. Wie unterscheidet sich das vom Leistungssport? Gibt es da zum einen in deiner Wahrnehmung, aber auch so ein bisschen in der wissenschaftlichen Perspektive, wirklich unterschiedliche Anforderungen, was Eltern jetzt betrifft?
Also ich denke, insgesamt sind die Anforderungen an eine Familie oder das gesamte Familiensystem, wenn das Kind wirklich im Leistungssport aktiv ist, höher als im Breitensport. Die Eltern investieren mehr Zeit, auch potenziell mehr Geld in den Leistungssport. Der Sport selbst nimmt einen anderen Stellenwert im Leben dieser Familie ein. Es dreht sich sehr viel darum. Der Familienalltag wird danach ausgerichtet. Und ich denke, das haben wir im Breitensport nicht ganz so präsent wie dann doch, wenn wir das leistungssportlich haben. Das führt dazu, dass zum Beispiel auch im Leistungssport, Stichwort Anforderungen an Eltern berichtet haben, dass sie zum Beispiel selbst keine Zeit mehr haben, sportlich aktiv zu sein. Manche treten sogar beruflich zurück, um die Leistungssportkarriere des Kindes zu unterstützen. Manche Familien ziehen um, sogar über die Landesgrenzen hinaus, um das Talent zu fördern. Eltern berichten auch, sie haben weniger Zeit für ihre eigenen sozialen Kontakte oder dann vielleicht sogar die eigene romantische Beziehung zum Partner oder zur Partnerin. Also da ist im Leistungssport deutlich mehr von Eltern gefordert und das ist auch nochmal etwas, was wir Eltern wirklich mitgeben, dass bewusst sein muss, dass die Entscheidung für den Leistungssport eine Familienentscheidung ist. dass die gesamte Familie eben dahinter stehen sollte, damit man sich diesen Auswirkungen, vielleicht auch den Entbehrungen, die man im Laufe dieser Karriere zu bringen hat, nicht nur als Athlet oder Athletin selbstverständlich, sondern eben auch als Elternteile, vielleicht sogar als Geschwister noch bringen muss. Insgesamt würde ich jetzt sagen, ich würde jetzt Eltern, egal ob im Breiten- oder Leistungssport, mehr oder weniger die ähnlichen Empfehlungen geben, was einen Umgang mit dem Kind angeht, was auch eine Unterstützung angeht. Aber eben sich bewusst zu sein, was der Leistungssport mit uns als Familie macht, das ist, glaube ich, nochmal ein entscheidender Faktor.
Das ist ein super spannender Punkt, den du da ansprichst. Gerade so ein bisschen die Entscheidung für den Leistungssport muss eine Familienentscheidung sein. Aber vielleicht mal ein bisschen die Anschlussfrage dazu. Ist es tatsächlich der Fall? Also, weil oft ist es ja so, der ein oder andere sehr Talentierte, der tritt dann vielleicht in einem Alter in so ein Umfeld ein, wo er leistungssportmäßig unterwegs ist, obwohl man noch recht jung ist. Aber oft ist es ja auch so, dass es sich langsam entwickelt, also dass man irgendwie vom Dorfverein zum nächstgrößeren Verein und dann irgendwie zum Nachwuchsleistungszentrum kommt. Ist es in der Praxis tatsächlich so, dass irgendwann gesagt wird, hey, ja, das ist eine klare Entscheidung? Oder ist es dann eher so, wir sind jetzt an diesem Punkt, jetzt müssen wir diese Entscheidung treffen und haben eigentlich keine andere Wahl mehr?
Ich würde sagen, ja und nein. Es gibt Studien, die relativ anschaulich zeigen, wie Eltern so einen Prozess zum Beispiel in einem Fußballleistungszentrum durchlaufen. Und da ist es so, dass sich gezeigt hat, so in der ersten Zeit sind Eltern total fasziniert mit diesem professionellen Umfeld und was ihnen oder auch den Kindern dort alles geboten wird. Und so langsam über die Jahre hinweg realisieren sie auch, was das eigentlich von ihnen abverlangt. Oder nicht nur von ihnen, sondern auch von den Kindern oder Jugendlichen, die dann dort involviert sind. Und das ist meistens so ein Bruch, wo die Eltern berichten, sie überlegen auch nochmal und überdenken vielleicht dieses System und diese Entscheidung, wie sie da reingeraten sind. Und in den vergangenen Jahren ist es aber gerade im Fußball, also ich bin am meisten im Fußball unterwegs, so wie du es genau in der Einführung schon schön gesagt hast, deswegen spreche ich mal gerade dafür. In den letzten Jahren ist es im Fußball so gewesen, dass man sich mehr auf die Fahne geschrieben hat, Eltern von Anfang an, also mit Eintritt in ein Leistungszentrum, ihnen bewusst zu machen, was das potenziell bedeuten könnte für die Familie. Um eben genau diese Familienentscheidung in die Köpfe zu rufen und dass die Eltern auch potenziell ja sich entscheiden könnten, möchten wir das oder können wir das als Familie leisten oder eben nicht. In der Realität, ehrlicherweise, habe ich es noch nicht erlebt, dass ein Elternteil nach diesen Gesprächen gesagt hat, nee, ich glaube, das ist nicht richtig für uns. Aber nach einiger Zeit im Leistungszentrum und wenn man so als Elternteil auch mitbekommt, macht es meinem Kind Spaß hier? Ist das eine Aktivität, die Freude bereitet? Fühlen wir uns hier wohl vielleicht auch als Familie? Gibt es Möglichkeiten, wo wir anknüpfen können? Da habe ich es schon erlebt, dass wenn all diese Fragen eben mit Nein beantwortet wurden, dass man sich dann eben zum Beispiel einen anderen Verein gesucht hat, also gewechselt ist oder aber auch gesagt hat, okay, ich glaube, alles in allem war das eine tolle Zeit hier und wir haben sehr viel mitgenommen, aber das passt für uns eben nicht mehr so. Und dann kam damit eben auch eine gemeinsame Entscheidung gegen den Leistungssport.
Ja, ich glaube, wahrscheinlich ist es oft auch schwierig am Anfang abzuschätzen, oder? Weil, wie du eingangs gesagt hast, am Anfang ist man da super begeistert dafür und klasse, was da die Kinder für Möglichkeiten und für Umfelder erhalten. Die Schwierigkeiten kommen ja erst mit der Zeit. Und da ist es wahrscheinlich auch der erste Ansatz, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, erstmal Bewusstsein zu schaffen. Also gar nicht irgendwie zu sagen, hey, ihr müsst, oder wahrscheinlich kann man das auch gar nicht danach sagen, ja, hey, wir sind all in. Oder wir lassen das bleiben, sondern erstmal Bewusstsein dafür schaffen und dann vielleicht auch im nächsten Schritt Angebote zu schaffen, wie können Eltern dann mit schwierigen Situationen rumgehen. Und vielleicht können wir da auch im nächsten Schritt noch kurz ein bisschen drüber sprechen, weil du hast ja schon so ein bisschen Stressoren angesprochen. Ich glaube, gerade die Tatsachen, dass Elternteile dann entweder beruflich oder privat hinsichtlich Sport oder hinsichtlich der Beziehung zum Partner zurücktreten, das sind ja schon auch wirklich teilweise Sachen, die wirklich Stress auch im eigenen Leben auslösen. Also ich stelle mir das aus meiner Perspektive vor, wenn ich jetzt sagen müsste, hey, mein eigener Beruf oder mein eigener Sport müsste hinten anstehen, ist es ja auch nicht ganz einfach, damit umzugehen. Gibt es denn auch da vielleicht auch so ein bisschen wieder der Unterschied zwischen Literatur und Praxis dann in deiner Antwort. Gibt es denn Möglichkeiten, wie man dem entgegenwirken kann? Also wie wir sagen können, hey, diese Stressoren gibt's. Wie können Eltern darauf achten, dass sie das möglichst gut damit umgehen können?
Also ich denke, dieses anfängliche Bewusstsein, was du gerade eben erwähnt hast, das nimmt schon mal vieles vorweg. Klar weiß man nie, wie es sich dann letztendlich entwickelt oder was in den Jahren danach möglicherweise noch auf einen zukommt. Aber ein Bewusstsein zu haben, was potenziell sein könnte, das hilft den meisten Eltern schon mal. Das bietet gerade am Anfang eine Orientierung, auch in einem Bereich, wo sich die meisten Eltern gar nicht gut auskennen. Also auch der Faktor Unsicherheit, dass ich zum Beispiel nicht weiß, wie es in einem Leistungszentrum eigentlich abläuft, wie die Strukturen sind, wie ist das denn mit der Übernahme? Muss mein Kind sich jede Saison neu beweisen oder hat es auch eine Schonfrist sozusagen? In vielen Leistungszentren ist das ja gerade in den unteren Jahrgangsstufen so, dass gar nicht entschieden wird, bleiben die hier oder nicht, sondern die haben erstmal über ein paar Jahre auch eine garantierte Bleibe, um sich entwickeln zu können. Und da haben wir festgestellt, wenn Eltern von Anfang an eben notwendige Informationen zur Verfügung gestellt werden, dann fällt dieser Faktor Unsicherheit schon mal weniger ins Gewicht und sie haben eine Orientierung, um eben da besser durchzulaufen und wissen zumindest grob, was auf sie zukommt. Das andere ist, als Elternteil sich der eigenen Rolle, vielleicht den eigenen Erwartungen auch nochmal bewusst zu werden. Also was ist eigentlich meine Intention? Wieso finde ich es gut, dass mein Sohn, meine Tochter hier jetzt in den Leistungssport übergeht? Was wünsche ich mir, was sie dort vielleicht lernen oder rausbekommen? Und das wird maßgeblich nämlich mein Verhalten als Elternteil dann auch beeinflussen. Sprich, also sehr vereinfacht gesagt, wenn ich ein Elternteil wäre, dem Erfolg und eine Leistung und ein Ergebnis sehr, sehr wichtig sind, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich am Spielfeldrand eher negativ involviert bin und gestresst bin, als ein Elternteil, was in der Lage ist, insgesamt eine Entwicklung zu sehen, sieht, dass es einzelne Fortschritte gibt in bestimmten Fähigkeiten und denen eher zum Beispiel ein Lern- und Entwicklungsprozess des Kindes wichtiger ist.
Kann man dann vielleicht auch ein bisschen sagen, also ich meine, das geht ja natürlich schon jetzt sehr tief in die Reflexion der eigenen Rolle in diesem ganzen Konstrukt Leistungssport, wenn man jetzt die Eltern betrifft. Kann man sagen, dass es typische Rollenbilder gibt, die Eltern immer wieder einnehmen? Also du hast jetzt so den typischen, nennst du immer so ein bisschen Helikoptereltern-Ansatz genannt. Ich weiß gar nicht, ob das der richtige wissenschaftliche Ausdruck ist, aber darunter verstehe ich das so den super engagierten, motivierten Vater oder die super engagierte Mutter, die aber auch sehr lautstark am Spielfeldrand zum Beispiel auftritt. Und dann gibt es natürlich diejenigen, die sich da eher ein bisschen zurückziehen, die sie ein bisschen analytischer betrachten. Gibt es da spezielle Rollen, die eigentlich immer und immer wieder kommen bei Eltern? Und falls ja, gibt es dann auch gewisse Strategien, wie jede einzelne dieser Rollen sich am besten in diesem Umfeld einordnet?
Also wir können ganz grob erstmal jetzt aus der Forschung unterscheiden, dass es drei übergeordnete Rollen von Eltern gibt im Sport. Und zwar nicht nur im Leistungssport, im Breitensport genauso. Eltern sind Vorbilder, das heißt, sie zeigen ihren Kindern, wie bestimmte Verhaltensweisen gelebt werden sollen, zum Beispiel. Sie orientieren sich an denen, auch im Umgang zum Beispiel mit anderen Trainern, mit Eltern beispielsweise, also auch in der Kommunikation, sage ich mal. Dann ist es so, dass Eltern unterstützend sind. Also die Rolle als Unterstützer oder Unterstützerin bedeutet vor allem, Eltern geben am Anfang sozusagen erstmal die Eintrittskarte, die melden im Verein an, die sind bei dem Vertrag für ein Leistungszentrum sozusagen mit dabei und ebnen so erstmal den Weg, dass eine Karriere in den Sport beginnen kann, egal ob die dann leistungssportlich endet. Sie unterstützen finanziell, logistisch, mit Fahrten zum Beispiel, aber auch emotional. Sie trösten, sie motivieren, sie feuern an. Und die dritte Rolle neben denen der Vorbilder und Unterstützer ist die der, ist ein bisschen sperrig übersetzt, aber der Deuter. Was heißt das? Also Eltern vermitteln Wert über den Sport. Und das ist genau das, was ich eben auch gesagt habe als Elternteil. Wenn mir Erfolg wichtig ist als Elternteil, werde ich wahrscheinlich als erstes fragen, okay, wie habt ihr gespielt oder habt ihr gewonnen, wenn das Kind nach Hause kommt? Es kann aber auch sein, dass mir andere Dinge wichtiger sind im Sport, dass mein Kind Fairness zum Beispiel lernt, einen Gemeinschaftssinn, eine Teamstärke. Und dann frage ich möglicherweise auch, okay, was hast du heute gelernt oder was ist gut gelaufen, was möchtest du das nächste Mal anders machen? Also das sind die drei groben Rollen, die wir unterscheiden und wo wir auch viel in Workshops mit Eltern zu arbeiten. Und dann das Verhalten, was letztendlich Eltern zum Beispiel am Spielfeldrand zeigen, da haben wir ein ganzes Spektrum. Also da haben wir auch die Helikoptereltern, wie du gerade gesagt hast. Da haben wir Eltern, die unter Druck setzen. Wir haben Eltern, die ausfällig werden. Wir haben Eltern, die gar nicht da sind, die sich gar nicht dafür interessieren. Und wir haben aber auch einen ganz großen Anteil an den Eltern, die einfach positiv dort vor Ort sind und die vielleicht bei den kritischen Einzelfällen dann nicht so auf dem Radar sind.
Das ist super spannend, weil also das ist die drei Rollen beschreiben ja auch wahrscheinlich so ein bisschen ja den Verlauf über die Zeit vom Sportlerdasein, eben ob jetzt Breiten- oder Leistungssport, ja auch immer eine unterschiedliche Dominanz haben. Also Vorbild ist wahrscheinlich sehr am Anfang, wenn man wie du immer Sport mit seinen Eltern macht, dann macht man wahrscheinlich auch später gerne Sport. Also sprich, am Anfang ist vielleicht sogar die Vorbildfunktion dominant. Unterstützer dann, wenn es intensiver wird. Also du hast auch so Sachen wie Logistik angesprochen. Wenn ich mir überlege, wie viel meine Eltern mich früher zu Trainings und Spielen fahren mussten. Genau, das ist dann in so einer Zeit dominant. Und diese Deuterrolle, vielleicht können wir da auch nochmal kurz drüber sprechen, weil das finde ich eigentlich auch eine sehr, sehr interessante Perspektive. Und meine Annahme wäre da, also korrigiere mich, falls ich da falsch liege, aber da kannst du gerne auch noch tiefer eingehen, dass diese Rolle, wie diese Rolle ausgelebt wird, also diese Deuterfunktion, dann wahrscheinlich auch den größten Einfluss hat, wie man als Kind selber langfristig zum Sport geht. Kann man das so ein bisschen so sagen? Also vielleicht mit einem Beispiel, wenn ich jetzt sehr in einer sehr positiven Rolle in dieser Deuterrolle von meinen Eltern unterstützt werde, habe ich wahrscheinlich auch eine sehr viel positivere Einstellung zum Thema Sport und Leistungssport langfristig im Vergleich zu, wenn das immer mit negativen Assoziationen, also zum Beispiel mit Druck, mit Erfolgsdruck, mit Leistungsdruck verbunden ist, würde ich mal davon ausgehen, dass es langfristig sogar ein bisschen negativere Auswertungen hat. Kann man das so sagen?
Ja und nein, würde ich sagen. Ganz kritisch. Ich glaube, die Rollen von Eltern sind grundsätzlich über die Lebensspanne vielleicht im Breiten- oder Leistungssport hinweg, da nur in einer unterschiedlichen Form vielleicht. Die Vorbildrolle, da hast du absolut recht. Also wir wissen aus Studien, dass in den Familien, wo die Eltern langfristig physisch aktiv sind, auch die Kinder eher physisch aktiv sind, im vor allem jugendlichen Alter über die Pubertät hinaus. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft, denn ich habe erst diese Woche mir nochmal die aktuellen Zahlen angeschaut. Also 70% der Kinder, die mal mit Sport angefangen haben, hören bis zu ihrem 13. Lebensjahr wieder damit auf.
Und, habe ich das richtig verstanden? 70%?
Ja. Ja, ich finde, das ist eine erschreckende Zahl, das ist eine große Zahl, die bezieht sich nicht nur auf Deutschland, also es ist auch ein internationaler Vergleich, aber ja, es sind aktuelle Zahlen, sagen, dass es 70% der Kinder sind eben bis zum 13. Lebensjahr, gerade diese pubertäre Phase, der Übergang ist da ganz entscheidend und vor allem leider und aber auch als Chance vielleicht zu sehen, sind Eltern einer der Gründe, wieso das passiert. Und genau deshalb sehen wir da nochmal, was für eine Vorbildfunktion eigentlich die Eltern haben, im Sinne zum Beispiel von eigener physischen Aktivität, aber auch, und das ist das, was du angesprochen hast, in sozusagen der Einordnung der Erfahrungen. Ja? Also was bedeuten eigentlich die Erfahrungen, die wir machen? Welchen Stellenwert nimmt Sport oder nimmt Erfolg oder nimmt Gesundheit in unserer Familie ein? Und wie reagieren meine Eltern zum Beispiel, wenn ich ein Spiel verloren habe oder einen Fehler gemacht habe im Spiel? Wie wird damit umgegangen? Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo Eltern nochmal hinschauen könnten. Denn wir wissen aus Studien, dass sich Kinder eigentlich von ihren Eltern wünschen, dass sie da bedingungslos unterstützt werden, egal ob es gut gelaufen ist oder nicht. Und dass vor allem, wenn Eltern einen sehr hohen Fokus auf nur das Ergebnis und das Endresultat eben haben, es zu einer ganzen Reihe an negativen Auswirkungen für die Kinder kommen kann. Es kann Nervosität sein, es kann Stressempfinden sein, Druckempfinden, kann aber auch im schlimmsten Fall dann dazu führen, dass die Kinder einfach keine Freude mehr an dem Sport empfinden. Und dann kommt es eben zum sogenannten Dropout, also dass sie mit dem Sport aufhören. Und das trägt zu diesen, ja, sehr hohen und erschreckenden Zahlen dann wieder bei.
Ja, Wahnsinn. Also das ist ja wirklich schon eine krasse Zahl. Gerade mit dem Übergang von der Pubertät ist es natürlich ein Knackpunkt, weil das ist ja so ein bisschen der letzte Zeitpunkt, wo dann Eltern wirklich die Kontrolle haben. Also sagen so, hey, nee, Dienstag gehst du zum Sport. Und wo dann vielleicht auch die eigene Entscheidung ein bisschen mit reinspielt. Und genauso andersrum, wenn dann eben nicht mehr das oder nicht das vorhanden ist, dass die Eltern da eine gewisse Guidance geben und unterstützen, dass es dann wegbricht. Aber das ist natürlich schon eine richtig erschreckende Zahl. Du hast auch gerade es nochmal genannt, also die Rolle der Eltern ist eigentlich entscheidend. Was sind denn, vielleicht ganz kleiner Exkurs, was sind denn andere Faktoren, warum Kinder da dann nicht mehr das Interesse am Sport haben oder gar nicht mehr, ja, oder wodurch es zu diesem Dropout kommt? Sind da die Eltern der entscheidendste oder der größte Faktor? Und was gibt es da noch für andere Faktoren?
Also Eltern sind sicherlich ein Faktor, das Verhalten der Eltern und wie damit umgegangen wird in der Familie. Andere Faktoren sind Spaß und Freude, die verloren gegangen ist. Also dass ich keine Motivation mehr habe, zum Beispiel für den Sport. Es gab eine sehr einflussreiche Studie von der Forscherin aus den USA, die sich angeschaut hat, was brauchen eigentlich Kinder, um langfristig physisch aktiv zu sein. Und da stand ganz oben, dass sie ein Empfinden von Freude haben wollen. Also, dass man über den Sport Freude an Bewegung, Freude an der Gemeinschaft eben vermitteln sollte. Es kommen natürlich auch noch weitere Faktoren hinzu, wie dass es auch Kinder gibt, die in der Pubertät merken, es gibt andere Hobbys, die mich einfach interessieren oder meine Freundschaften sind vielleicht nicht länger in dem sportlichen Umfeld, wo ich bin. Oder Trainer und Trainerinnen, die Beziehungsgestaltung und Zusammenarbeit passt da nicht. Also die Gründe sind sicherlich vielfältig, aber ganz oben angesiedelt sind eben die fehlende Freude und der Spaß an Bewegung und das Verhalten der Eltern.
Das heißt, das ist eigentlich auch eine der wichtigsten Stellschrauben, wo man halt direkt im Familienkontext ansetzen kann. Also klar, die anderen Faktoren, die hat man wahrscheinlich auch nur bedingt unter Kontrolle, aber wenn man das abdeckt oder wenn man da vielleicht ein bisschen ansetzt, dann hat man da schon eine recht große Stellschraube in der Hand. Gar nicht nur den Leistungssport betreffend, sondern tatsächlich auch zu sagen, hey, wir wollen, dass halt Kinder weiterhin sportlich aktiv sind und sich bewegen, weil das ist ja auch eine teilweise, ja, finde ich, erschreckende Zahl, ist es, wenn man es schafft, Kinder durch die Pubertät hin aktiv zu behalten, dass das dann auch sehr wahrscheinlich aktive Erwachsene werden. Und das ist einmal positiv, aber das Gegenteil trifft leider auch zu. Also Kinder, die wenig aktiv sind, die werden dann auch wahrscheinlich zu wenig aktiven Erwachsenen. Und ja, dann da scheint es schon so, als wäre das familiäre Umfeld so eine der größten Stellschrauben. Du hast ja auch viel auch publiziert zum Verlieren des Interesses von Kindern in diesem Bereich. Und jetzt vielleicht ein bisschen weniger sich auf die, dass wir uns vielleicht ein bisschen weniger darauf fokussieren, hey, es ist alles schlimm, es ist alles schlecht. Was sind denn vielleicht sprechen wir ein bisschen drüber, was kann man denn tatsächlich verändern? Also was sind denn wirklich Sachen, die es schaffen? Du hast es eingangs die Praxisnähe genannt, dass man es schafft, all diese Sachen, die wir wissenschaftlich einfach wissen, also die recht klar belegt sind, diese Faktoren führen dazu, dass es das Outcome oder das Outcome hat im Hinblick auf die Rolle vom Sport im Leben der Kinder. Wie schafft man das denn konkret? Also was? Du hast ja auch da eure Workshops angesprochen, auch eure Zusammenarbeit mit den Leistungszentren. Was sind denn da konkrete Themen und konkrete, ja, Umsetzungen, die ihr mit den Eltern zusammen erarbeitet, dass man das alles, was da verlangt wird, auch tatsächlich umgesetzt werden kann?
Also in erster Linie geht es erstmal viel um Aufklärungsarbeit tatsächlich, um Eltern Informationen bereitzustellen, wie sie sich im Leistungssport zum Beispiel auch zurechtfinden können. Und ich nutze ganz gerne immer das Bild, wenn ich darüber spreche, von Eltern als Reisenden in einem fremden Land. Das heißt, viele Eltern kommen in den Leistungssport und wissen eigentlich gar nicht so viel darüber. Oder waren zwar im Leistungssport, aber in einer anderen Sportart zum Beispiel. Das heißt, wenn ich merke, Eltern sind in einem neuen Land, in einem fremden Land, dann brauchen die erstmal Orientierung und Unterstützung. Und dann kann das sein, die brauchen eine Landkarte, soll heißen, wo darf ich als Elternteil mein Auto abstellen, wo finde ich Aufenthaltsräume, wo finde ich Toiletten, wo kann ich vielleicht in der Nähe hier einkaufen gehen. Sie brauchen aber möglicherweise auch ein Wörterbuch. Was sind bestimmte Begriffe in dieser Sportart, bestimmte Ausdrücke und Verwendungen, die ich habe, wo ich den Eltern mal erkläre, was das eigentlich bedeutet. Und sie brauchen eben auch eine Einführung in die neue Kultur. Also wenn Eltern in ein Fußballleistungszentrum beispielsweise kommen, merken sie häufig, dass dort eine andere Atmosphäre ist, eine andere Sportkultur, an die ich mich erstmal anpassen muss. Ich muss schauen, was ist hier die Philosophie, was sind Werte, die hier vielleicht gelebt werden und wie kann ich da als Elternteil meinen Platz in diesem Gefüge sozusagen finden. Und da sind erstmal die Leistungszentren oder die Vereine und Stützpunkte und Trainer und Trainerinnen in der Verantwortung am Anfang, um Eltern dort gut abzuholen. Da sind wir jetzt Stichwort Onboarding, würden wir sagen, wo wir gerade dabei sind, Projekte dazu aufzusetzen, wie das gut gelingen kann. Aber es gab ein Projekt, wo wir uns eben angeschaut haben, dass dieses Onboarding am Anfang ist ein ausschlaggebender Punkt, damit die Zusammenarbeit später gut funktioniert und damit Eltern Bescheid wissen, was eigentlich meine Rolle hier ist. Und dann, wenn das gut erfolgt, dann kann ich weiterschauen. Gibt es zum Beispiel Workshop-Angebote? Da haben wir in der Vergangenheit Workshops gemacht zu Themen wie Emotionen am Spielfeldrand oder wie gebe ich Feedback meinem Kind nach Gesprächen? Möchte das überhaupt Feedback? Wir hatten Workshops zu mentaler Gesundheit im Sport, wie ich das als Elternteil unterstützen kann, zur Kommunikation mit Trainern und Trainerinnen, aber auch zu Themen, die angrenzen, zum Beispiel Ernährung. Also was sollte ich denn in unserer Familie zum Beispiel zu Hause kochen, damit wir da eine sportgerechte Ernährung haben? Und solche Gelegenheiten finde ich sehr, sehr schön, weil zum Beispiel bei dem Ernährungsworkshop die Kinder und Jugendlichen selbst dabei waren. Dann wurde gemeinsam gekocht. Das finde ich eine total tolle Form der Beteiligung. Also da gibt es im Sport sicherlich auch viele Möglichkeiten, wo wir Räume schaffen können, wo einfach auch Familien gemeinsam nochmal über den Sport miteinander in Kontakt kommen.
Das klingt eigentlich schon mal nach einem sehr guten Setup. Und ich nehme auch mal an, dass da die Akzeptanz, wenn solche Workshops angeboten wird, wahrscheinlich recht hoch ist. Oder ist es, also ich stelle mir das zumindest so vor, das ist wahrscheinlich was viele Eltern dann begrüßen. Ist es dann in der Praxis auch so? Oder müsst ihr da wirklich aktiv sagen, so hey, kommt doch her, das ist gut für eure Kids und für den Leistungssport?
Ja, also ganz ehrlich, es ist gemischt. Also es gab schon Workshops, okay, da saßen wir mit 3, 4, 5 Elternteilen. Und es gab Workshops, die sehr, sehr gut besucht sind. Also grundsätzlich ist es so, wenn die Eltern dann da sind, dann ist es eigentlich eine sehr schöne Atmosphäre und eine gute Arbeit. Und man merkt, wie auch so langsam so eine Offenheit entsteht und ein Vertrauen zu uns, dass man sich auch über Themen austauscht und dass vor allem die Eltern untereinander auch nochmal ins Gespräch kommen, was sehr, sehr wertvoll sein kann. Aber am Anfang kann es schwierig sein oder auch so ein bisschen langwierig sein, die Eltern dafür zu begeistern. Wir haben da viel drüber nachgedacht und letztendlich war es dann doch auch vielleicht keine Überraschung, denn der Fokus liegt ja in einem Leistungssportsystem immer erstmal auf dem Kind. Also es wird alles bestmöglich dafür getan, dass das Kind sich gut entwickelt. Und dann gibt es anderen Staff wie Physiotherapie zum Beispiel, Ernährungsberatung, auch natürlich die sportpsychologischen Kollegen und Kolleginnen, die alle erstmal mit den Kindern arbeiten. Und dann diesen Wechsel zu machen, diesen Shift, okay, jetzt bin ich auf einmal als Elternteil gefordert. Wieso soll ich denn jetzt einen Workshop belegen? Es geht doch hier gar nicht um mich zum Beispiel. Der muss den Eltern erstmal vermittelt werden. Und wenn sie dann verstanden haben, okay, wir gehören hier zu dem System dazu, wir sind ein Teil von dem System und es spielt auch eine wichtige Rolle, was wir hier beitragen, dann kommen wir sehr, sehr gut mit den Eltern ins Gespräch.
Okay, das heißt, da ist tatsächlich auch einiges an Überzeugungsarbeit zu leisten. Und ich meine, klar, der Fokus liegt auf den Kindern und für die wird wahnsinnig viel gemacht. Muss man da auch auf Leistungszentrumsseite Überzeugungsarbeit leisten? Weil ich meine, das ist ja für sagen wir mal, Trainer, Verantwortliche, alle in dem Bereich, auch erstmal ein zusätzlicher Punkt auf deren To-Do-Listen, die wahrscheinlich sowieso schon voll genug ist. Weil bei denen geht es ja letztendlich man entwickelt sich so ein bisschen weg davon, aber bei denen geht es ja letztendlich rein um Leistung zu erbringen und das Umfeld dafür zu schaffen. Müsst ihr da auch Überzeugungsarbeit leisten, dass den anderen Verantwortlichen in diesem Bereich auch bewusst wird, hey, wir müssen die Rolle der Eltern stärken und hervorheben?
Ja, wäre die kurze Antwort. Also, als ich angefangen habe zu promovieren mit dem Elternthema, nenne ich es jetzt mal, gab es schon einige, die mir gesagt haben, ich glaube, da brauchst du einen langen Atem. Und die meinten jetzt nicht die Promotion, für die braucht man auch einen langen Atem, aber sie meinten auch für das Thema Eltern im Sport noch näher zu betrachten oder zu beteiligen in der Praxis. Weil es eben bis heute auch in den meisten Vereinen oder Verbänden nicht stattfindet. In den letzten Jahren, meine persönliche Einschätzung ist dazu, dass sich sehr, sehr viel bewegt hat und dass viele Vereine und Verbände das Thema mittlerweile aktiv angehen, auf dem Schirm haben und da auch bewusst sagen, wir wollen uns mehr mit Eltern auseinandersetzen, weil sie zum Beispiel auch merken, vor allem im Breitensport, dass Kinder wegbleiben. Also dass Kinder und Familien den Weg zum Verein erst gar nicht mehr finden oder nicht mehr langfristig finden. Und dann sind Eltern natürlich eine tolle Möglichkeit, wenn ich die gezielter anspreche, um einfach auch eine Bindung und ein Commitment an einen Sportverein vielleicht da zu erhöhen. Und das kann sein, zum Beispiel über so einen kleinen Bereich auf der Website, wo ich Eltern gezielt anspreche. Eine Kollegin von mir hier aus Köln, die Susanne Amar, arbeitet viel mit Vereinen, um Elternbereiche auf Websites zu erstellen. Und die hat berichtet von einem Verein, die mittlerweile eine Warteliste führen, weil sich einfach rumspricht, dass die Eltern sich dort willkommen fühlen, sich gut aufgehoben fühlen. Und der Verein hat da seinen Mehrwert erkannt. Und ich glaube, genau dieser Mehrwert ist das, was wir dann auch versucht haben, in Gesprächen auch mit den Leitungen von Leistungszentren zum Beispiel nochmal rüberzubringen. Also was hat das Leistungszentrum eigentlich davon, wenn es die Eltern einbezieht? Und bei Trainern und Trainerinnen ist häufig die Angst dabei, dass es jetzt noch mehr Arbeit sozusagen auf sie zukommt. Und das sehe ich. Die erfüllen ohnehin schon einen tollen Job mit so vielen verschiedenen Stunden. Das darf man auch gar nicht vergessen und sollte gewürdigt werden. Aber ich glaube, wenn wir wirklich in den Austausch gegangen sind in der Vergangenheit und aufgezeigt haben, wieso das ein Mehrwert und vielleicht auch ein Alleinstellungsmerkmal für den Verein oder das Leistungszentrum sein kann, dann war man sehr offen, um über das Thema zu sprechen. Und besonders die kleineren Leistungszentren, also die Leistungszentren erstrecken sich ja von der Bundesliga, zweite Bundesliga bis hin zu den unteren Ligen. Und gerade die unteren Ligen haben dann gesagt, wir verstehen uns als ein Verein, wo uns eben Familien sehr wichtig sind. Und es ist ein Alleinstellungsmerkmal. Und wir merken, dass wir dadurch talentierte Spieler länger halten können und dass sie eben nicht zu größeren Vereinen wechseln, weil wir so einen guten Draht eben zu diesen Familien haben.
Das heißt, sagen wir mal, vielleicht in Anführungsstrichen finanzschwächer der Verein ist, desto mehr sieht er so eine persönliche Betreuung als USP, als Möglichkeit, da ein bisschen eben längere Talente an sich zu binden, wie du das sagst.
Genau, das zum einen. Zum anderen muss man natürlich auch realistischerweise sagen, je größer der Verein ist oder je finanzstärker der Verein ist, desto mehr Kapazitäten sind auch da, um da Angebote für Eltern einzurichten. Ja, also mittlerweile ist es so, in der Lizenzierungsordnung der Leistungszentren im Fußball muss eine Ansprechperson für Eltern benannt sein, in allen Leistungszentren in Deutschland. Und das ist auch mittlerweile so. Ich habe mit denen auch schon gearbeitet in Seminaren. Das ist eine ganz tolle und innovative Stelle, die dort geschaffen wurde. Aber in den Vereinen, in die sehr, sehr gut finanzstark aufgestellt sind, ich bringe hier mal das Beispiel jetzt an von Bayer Leverkusen, da gab es schon während meiner Promotion, also mittlerweile glaube ich seit 3, 3,5 Jahren vielleicht schon, einen sogenannten Elternbeauftragten. Und mit dem habe ich sehr eng zusammengearbeitet, auch während meiner Doktorarbeit. Und die waren in diesem Bereich also schon Vorreiter, lange bevor das in die Lizenzierungsordnung verpflichtend eingeführt wurde. Aber eben auch, weil sie die Kapazitäten hatten, um das umzusetzen. Ich kenne andere Leistungszentren, die gesagt haben, wir würden so gerne mehr mit den Eltern machen, aber wir schaffen es einfach nicht. Dann kam gerade auch nochmal eine Pandemiezeit zum Beispiel dazwischen, als ich promoviert habe, wo sie gesagt haben, wir müssen erstmal schauen, dass wir den Status quo hier aufrechterhalten. Da gab es Auflagen. Wir müssen schauen, wie wir die Kinder und Jugendlichen hier im Boot behalten. Und so erlebe ich es leider eben häufig in der Praxis, dass Vereine oder einzelne Vereinsvertreter auch sagen, wir würden gerne, aber wir haben im Moment leider einfach nicht die Kapazitäten dafür.
Das ist natürlich auch super klar. Vereine, die sich das leisten können, können das frühzeitig machen und andere müssen dann vielleicht ein bisschen aufholen, haben aber vielleicht auch gar nicht, also ist gar nicht das Finanzielle, sondern andere Ressourcen, die da fehlen. Auf der anderen Seite ist es natürlich trotz allem ein Bereich, der ja, also eben du bewegst dich viel im Fußball, im Nachwuchsfußball, der jetzt ja erstmal grundsätzlich wahrscheinlich relativ gute Ressourcen hat, um solche Sachen umzusetzen. Hast du Einblicke über den Fußball hinaus, wie das in anderen Bereichen aussieht? Also du hast angesprochen, dass das ja durchaus auch eine Thematik ist, die Eltern einfach auch im Breitensport und sowas interessiert. Ich frage so ein bisschen provokativ, wie sieht das in Bereichen aus, die jetzt vielleicht nicht den finanziellen Hintergrund haben, wie der Fußball, also fast jeder andere Sportart in Deutschland?
Also es ist bislang wenig systematisch angegangen in der deutschen Sportlandschaft, das Thema. Also idealerweise, wenn ich träumen dürfte, würde sich irgendwann mal der DOSB bei mir melden und sagen, Frau Eckhardt, wir fänden es toll, wenn Sie mal Leitlinien mit uns erarbeiten, wie wir Eltern in den Leistungssport einbinden können. Vielleicht hört es ja mal jemand vom DOSB und meldet sich bei mir. Also das wäre ein Traum, weil dann hätten wir es sehr zentral und systematisch geregelt und Verbände könnten sich daran orientieren und müssten nicht von neu anfangen, sozusagen das Rad zu erfinden. Was ich sagen kann in Einblicke in andere Sportarten ist, dass ich durchaus mitbekomme aus der Praxis, also von mir selbst, aber auch von anderen Kollegen und Kolleginnen, dass Workshops für Eltern sehr hoch gefragt sind, auch in anderen Sportarten, im Schwimmen, in der Leichtathletik, beispielsweise im Wintersport, Handball, Basketball. Also da gibt es einige Kollegen und Kolleginnen, die dort unterwegs sind und mit Eltern arbeiten. Ich weiß, dass an manchen Olympiastützpunkten, die wir in Deutschland haben, wo ja mehrere Sportarten zusammenkommen, auch Initiativen und Angebote mittlerweile für Eltern gemacht werden. Und die andere Sache, die ich noch viel, also nicht viel wichtiger, das nicht, aber die ich sehr erfreulich finde vielleicht, ist, dass es zunehmend Einhalt in der Ausbildung und Fortbildung von Trainern und Trainerinnen findet. Und das finde ich gerade im Nachwuchsleistungssport, egal wo ich unterwegs bin, absolut essentiell, dass gerade junge Trainer und Trainerinnen, die vielleicht noch gar nicht selbst Elternteil sind, darauf vorbereitet werden, wie gehe ich mit Eltern in der Praxis um, wie möchte ich die einbeziehen, was erwarte ich von denen, was erwarten die aber vielleicht auch von mir, was ich abstecken muss und was kann ich tun, wenn es vielleicht auch mal schwierig wird, wenn ich ein Gespräch führen muss, wo ich sagen muss, okay, wir können das Kind hier zum Beispiel nicht weiterhalten. Ja, und da finde ich es sehr schön zu sehen, dass mittlerweile andere Sportarten das in ihre Fortbildungsstrukturen aufgenommen haben.
Ja, ich denke, je mehr du aus deinem eigenen Forschungsbereich, deinem eigenen Arbeitsbereich rausgehst, ist schon auch sehr klar, dass es einfach ein gesamtheitliches, ja, ich will nicht sagen Problem, aber eine gesamtheitliche Herausforderung gibt, die auch irgendwie einen holistischen Lösungsansatz braucht. Also es sind nicht nur die Eltern, die mit ins Boot geholt werden müssen, es ist nicht nur der eine Sport, es ist nicht nur der eine Verband, sondern es ist einfach viele Stellschrauben, die da in Betracht gezogen werden müssen, wo aber die Eltern sicher eine wichtige und zentrale Rolle spielen.
Also absolut, du hast vollkommen recht. Man könnte dazu sagen, wir fragen uns ja in Deutschland oder auch international viel, wie können wir denn Umfelder gestalten, damit Talente sich gut entwickeln? Und da gibt es ja den schönsperrigen Begriff des Talententwicklungsumfelds, was wir prägen wollen. Und da sind Eltern, genau wie du sagst, eine Stellschraube. Und die anderen sind vielleicht Trainer und Trainerinnen. Es sind Teammitglieder, wenn ich im Mannschaftssport bin. Es sind die Vereine, die oben drüber sitzen. Oder auch eine Kultur oder eine regionale Gemeinschaft, die da drüber sitzt. Also idealerweise betrachten wir das als Gesamtsystem und schauen, wie die Akteure in dem System gut zusammenarbeiten können.
Das ist, glaube ich, genau das richtige Stichwort auch. Also gar nicht nur, also es ist eine andere Perspektive jetzt als die Frage, mit der Max und ich uns beschäftigen. So, wie kann man Kinder begeistern für Sport? Aber letztendlich ist es die gleiche Strategie, die dahinter steckt. Also bei der Talententwicklung muss man eben auch das große Ganze anschauen und wahrscheinlich jeden dieser einzelnen Bereiche mit so einer Akribie angehen, wie du das ja auch tust in deiner Arbeit mit allein der Zielgruppe Eltern. Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass die Eltern eine super essentielle Rolle auch im Leistungssport spielen. Und gerade für das, was diesen Dropout zu verhindern, gilt da auch wirklich super zentral, ja, mit an entscheidender Stelle sind. Gibt es denn Untersuchungen oder gibt es Betrachtungen oder gibt es Ergebnisse darüber, wie diese Rolle ausgelebt wird und was das dann für einen Einfluss hat auf die Langfristigkeit, die der Sport im Leben der Kinder spielt? Also ein bisschen anders formuliert. Hilft das Dasein als Leistungssportler im Kinder- und Jugendalter dabei, Sport und Bewegung nachhaltig irgendwie im Leben zu etablieren? Also sind Kinder, die leistungssportmäßig irgendwann in ihrem Aufwachsen unterwegs sind, dann tatsächlich auch nach wie vor begeistert für den Sport? Oder gibt es da einen ähnlich großen Dropout, so im Sinne von, ey, ich habe unter so einem Druck und unter so einem Leistungsumfeld mich lange bewegt, ich will gar nichts mehr damit zu tun haben?
Also genaue Zahlen weiß ich tatsächlich nicht. Es gibt beide Beispiele. Es gibt Kinder und Jugendliche, für die das so eine zentrale Rolle im Leben spielt, dass das im Erwachsenenalter beibehalten wird, eben dann in anderer Form oder auch sogar mit einer anderen Sportart, um da den Ausgleich zu schaffen. Es kann Kinder und Jugendliche geben, deren Erfahrung vielleicht eher negativ besetzt gewesen ist, denen im Sport den Rücken zu kehren. Was wir aber aus Projekten zu dualer Karriere zum Beispiel wissen, ist, dass Leistungssportler und Sportlerinnen, wenn die in den Berufsalltag einsteigen, eine ganze Reihe an Fähigkeiten und Kompetenzen mitbringen, die so ihre vergleichsweise anderen Kollegen und Kolleginnen nicht erworben haben. Und das sind Stichworte wie eine sehr hoch ausgeprägte Zuverlässigkeit oder Disziplin oder Durchhaltevermögen oder eine Teamfähigkeit, aber auch eine Führungsfähigkeit zum Beispiel. Also ich würde so weit gehen, dass ich sage, langfristige Förderung von Sport für Kinder und Jugendliche bis ins Erwachsenenalter heißt nicht nur, dass ich eine Gesundheitsförderung habe, sondern es heißt Lernen fürs Leben. Ich kann im Sport so viele Werte und Fähigkeiten lernen, die ich im späteren Leben in anderen Bereichen einbringen kann. Und ich glaube, wenn wir das schaffen bei Kindern und Jugendlichen, über diese reine Bewegungsvermittlung hinaus eben Werte und Kompetenzen und eine Freude und eine Motivation dazu vermitteln, dann haben wir sehr, sehr viel geschafft.
Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, schöner hätte man das Abschlusswort von unserem Gespräch nicht gestalten können. Ich kann dir nur in jedem Wort, was du gerade gesagt hast, zustimmen. Gerade auch das mit der dualen Karriere. Ich kann mich auch noch daran erinnern. Und das ist auch was ich nach wie vor irgendwie spannend finde, ist, dass, als es dann darum ging, aus der Uni raus sich zu bewerben, damals, als ich noch in den USA war, dass es ganz klar war, dass man sein Dasein als Student-Athlet, als College-Athlet, als Leistungssportler natürlich mit in seinen Lebenslauf mit aufnimmt, weil es genau diese Punkte sind, die du angesprochen hast, die für einen Arbeitgeber ja auch relevant sind. Ja. Ich weiß gar nicht, ich glaube nicht, dass es in Deutschland so diese große Rolle spielt, aber das ist ja ganz klar. Also ich meine, diese Werte, diese Tugenden, die man über den Sport, egal in welchem Leistungsbereich, vermittelt bekommt, helfen einem fürs ganze Leben. Und das ist ja auch so ein bisschen unser Bestreben. Das ist ja das Ultimative, was wichtig ist. Klar, Sport hat einen Gesundheitsaspekt. Sport hat damit einen riesen Effekt auf unsere Gesellschaft, gerade in Anbetracht unseres doch sehr angespannten Gesundheitssystems. Aber am Ende vom Tag geht es um Freude an der Bewegung und geht es um Dinge und eben sowas wie Werte und Tugend, die man im Sport vermittelt bekommt, die in allen Bereichen eigentlich wichtig sind. Also wir haben es in unserem letzten Buch beschrieben, wir haben es ein bisschen so als darunter zusammengefasst, dass der Sport eigentlich eine große Metapher fürs ganze Leben ist. Also du kannst eigentlich alles, was du im Sport lernst, auf jeglichen anderen Bereich im Leben übertragen und es hilft dir da weiter. Ich würde noch zum Abschluss ein bisschen in einen kurzen Frage-Antwort-Teil übergehen. Und zwar, wir haben immer 2, 3 Fragen, die wir eigentlich allen, die wir im Rahmen unseres Projekts hier interviewen, stellen möchten. Und da einfach auch von allen, also immer die gleiche Frage und vor allem so ein bisschen die eigene Perspektive hören wollen. Also die erste Frage, wenn du jetzt deutsche Sportministerin wärst, mal angenommen, es gäbe so ein Amt und du hättest ein uneingeschränktes Budget, was wäre Was hätte für dich Priorität? Um was würdest du dich zuerst kümmern?
Ich würde vor allem in Anbetracht der unendlichen finanziellen Mittel schauen, dass wir mehr Infrastruktur ausbauen im Sport, nicht nur in den Vereinen, aber auch zum Beispiel in den Schulen. Stichwort Modernisierung von Sportstätten, dass wir die Sportstätten inklusiv gestalten, dass alle daran teilhaben können, um eben eine Infrastruktur zu haben, sodass Sport im Alltag von jedem verankert sein kann. Und da vielleicht auch mal zu schauen, vielleicht würde ich sogar so eine tägliche Sportstunde in der Schule einführen, damit es im Alltag eben so verankert ist und Sport für alle zugänglich sein kann dann auch.
Ja, super wichtiger Punkt, also gerade Sportstätten. Die zweite Frage, die ist so ein bisschen zweigeteilt. Also zum einen, was würdest du dann auch vielleicht im Rahmen dieser Funktion oder auch jetzt ganz allgemein schon, was würdest du gerne ändern im deutschen Leistungs- oder auch im deutschen Breitensport? Also was gefällt dir nicht in diesem Bereich?
Ich habe den Eindruck, dass im deutschen Breitensport sich eine Lücke auftut zwischen Breitensport- und Leistungssportvereinen und gerade die kleineren Breitensportvereine mit einem sehr hohen, teilweise auch bürokratischen Aufwand zu kämpfen haben, wo ich finde, den müsste man den Vereinen eigentlich erleichtern. Und dass das Ehrenamt in Deutschland vielleicht nochmal einen anderen Stellenwert erfährt, denn das ist eigentlich bewundernswert, was dort alles geleistet wird, nicht nur im Sport, auch in anderen Vereinen darüber hinaus. Das kommt durch auch politisch-gesellschaftliche Initiativen immer mehr, aber dass man hier noch eine bessere Unterstützung der breiten Basis, also es war ja eigentlich mal der Gedanke, Sport für alle, dass wir das nochmal mehr in Deutschland ausbauen. Und was man sich vielleicht von anderen Ländern abschauen könnte, also ich bin sehr USA-affin, auch weil ich länger dort gelebt habe. Und ich finde das Prinzip der Sportstipendien in den USA, um an einer Uni studieren zu können, fantastisch. Ich weiß nicht ganz genau, wie man es hier in Deutschland implementieren könnte, aber um da eine Verzahnung zu haben, eben von Sport und Bildung, um duale Karrieren zu ermöglichen und um den Weg auch zu ebnen, da in Profikarrieren, die finanziell und von dem Netzwerk her auch gut aufgestellt sind, das finde ich in den USA ein Paradebeispiel. Aus einer Wissenschaftsperspektive gesprochen, denke ich, dass Deutschland sich aus anderen, hauptsächlich englischsprachigen Ländern, ich nenne hier mal England, Kanada, USA, sich einiges abgucken kann, was die Vernetzung und den Transfer aus der Wissenschaft in den Sport oder in die breitere Gesellschaft angeht. Da gibt es ganz tolle Möglichkeiten, wie Vereine wirklich mit den Unis kooperieren. In den USA heißt das so Community Outreach. Also was können wir eigentlich anbieten als Universität, als Bildungseinrichtung, um damit die Erkenntnisse unserer Forscher und Forscherinnen in die Gesellschaft getragen werden. Und ich glaube, da gibt es Kampagnen, da gibt es mittlerweile Materialien zu den unterschiedlichsten Themen oder Infoveranstaltungen. Und das würde ich mir in Deutschland noch viel, viel mehr wünschen, damit wir auch gar nicht mehr so vielleicht dieses Vorurteil begegnen. Wir forschen an irgendetwas, an irgendeinem Thema, was aber eigentlich gar keinen Nutzen für die Öffentlichkeit hat.
Oder anders formuliert, es braucht mehr Forschende wie dich, die dann tatsächlich auch in Form von Workshops diese Erkenntnisse tatsächlich auch in die Praxis übersetzt. Aber ja, also undiskutabel, super wichtiger Punkt. Das andere, was du angesprochen hast, so diese Sportstipendienmöglichkeit ist einzigartig in den USA. Hat mir da auch schon oft Gedanken drüber gemacht. Einfach diese Tatsache, dass man sich hier, wenn man eben diesen Schritt in den Profisport nicht direkt schafft nach der Schule, einfach ein Stück weit entscheiden muss zwischen Studium und Leistungssport, da ist auf jeden Fall noch sehr großer Nachholbedarf.
Absolut.
Dann auch abschließend die letzte Frage, weil wir natürlich auch unser Gespräch hier mit positiven Stimmung beenden wollen. Was kann denn Deutschland, also was machen wir denn hier vielleicht auch, egal ob Breiten, Leistungs- oder Spitzensport, was machen wir hier denn besonders gut? Was gefällt dir entweder gut oder was können sich andere Länder von uns abschauen?
Also die traditionelle Organisation in Vereinen hier, also der Vereinssport hat ja eine sehr lange Geschichte eigentlich in Deutschland und ich bin schon der Überzeugung, dass das etwas ist, was uns ausmacht, was auch in anderen Ländern, gerade zum Beispiel jetzt USA, weil wir drüber gesprochen haben, nicht so der Fall ist und dass das ermöglichen kann, dass Kinder relativ nah auch an ihrem Wohnort, selbst in ländlichen Gegenden, ich bin sehr ländlich aufgewachsen, wir mehrere Sportvereine hatten, die wirklich auch einen zentralen Stellenwert in dieser Gemeinde gespielt haben, wo man sich engagieren konnte, wo man Sportvereine sieht als Ort der Begegnung, als Ort, wo Kinder und Jugendliche teilhaben können, etwas bewegen können, sich einbringen können. Und das finde ich eine sehr, sehr schöne Initiative hier in Deutschland, die wir uns auch beibehalten sollten.
Liebe Valeria, wir sind am Ende unseres Gesprächs angekommen. Ich möchte auf jeden Fall vielen lieben Dank sagen, dass du da so viel von deiner bisherigen Arbeit mit uns und mit mir jetzt hier geteilt hast. Mir hat super viel Freude gemacht, mit dir zu sprechen. Und ich hoffe natürlich auch, dass jemand vom DOSB zuhört und sich direkt am Schluss bei dir melden wird.
Ich werde berichten. Ganz vielen Dank für die Einladung. Hat mich gefreut.
Quellen und alle erwähnten Studien, Links und weiteren Informationen zur heutigen Folge findest du auf www.fitnessrevolutionäre.de/Sportfamilie oder in den Shownotes. Die Sportfamilie, der Podcast für Fitnessrevolutionäre.